Er besprach auch zu diesem, und du sei über fünf Städte. Er sagt jedoch nicht, recht so, du guter Knecht. Sein Lob fiel etwas kleiner aus. Und ein anderer kam und sagte, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hinlegst, und du erntest, was du nicht gesät hast. Er spricht zu ihm, aus deinem Munde werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was ich nicht hingelegt, und ernte, was ich nicht gesät habe. Und warum hast du mein Geld nicht in eine Bank gegeben? Und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu den Dabeistehenden, nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der die 10 Pfunde hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat ja schon 10 Pfunde. Sie hielten es nicht für richtig, dem, der schon 10 hatte, noch eins zu geben. Doch Jesus fährt fort. Ich sage euch, jedem, der da hat, wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Hört gut zu, denn die meisten von uns denken ganz anders. Das war noch nicht das Ende des Gleichnisses. Es kommt noch ein Satz. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie vor mir. Das ist Jesus der Richter. Nicht Jesus der Heiland, sondern Jesus der Richter. Vergesst nicht, dass der Heiland und der Richter ein und dieselbe Person sind. Als Richter ist er genauso gründlich und wirkungsvoll wie als Heiland. Entspricht das deinem Bild von Jesus? Oder bist du einer von jenen, die immer nur von sanftmütigen, gutmütigen, lieben Jesus reden? Preis dem Herrn, dass es so ist. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Er hat noch eine andere Seite. Er ist der Richter mit Augen wie Feuerflammen. Aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges Schwert. Seine Stimme ist wie das Rauschen vieler Wasser und seine Füße gleich glänzendem Erz im Ofen. Als Johannes, der diese Offenbarung bekam, Jesus so sah, fiel er wie tot zu dessen Füßen nieder. Das ist wirklich beeindruckend. Von allen Jüngern hatte Johannes die engste Beziehung zu Jesus gehabt. Beim letzten Abendmahl lag er an seiner Brust. Er war dabei, als Jesus sich am See Genezareth offenbarte und für seine Jünger Frühstück machte. Nebenbei bemerkt, das gefällt mir. Jesus hatte für seine Jünger ein Frühstück vorbereitet. Wie dem auch sei, dieser Johannes, der Jesus so gut kennt, wird mit Jesus, dem Richter, konfrontiert und fällt wie tot zu dessen Füßen nieder. Ich denke, dass etwas in der Art im Leib Christi geschehen muss. Ich denke, dass die Gemeinde, die in Jesus den guten Kumpel sieht, mit Jesus, dem Richter, konfrontiert werden muss. Ich denke, es würde uns allen nicht schaden, wie tot zu seinen Füßen niederzufallen. Das wäre etwas, das wir lernen müssten. Nun möchte ich dieses Gleichnis kommentieren. Ich halte zunächst fest, wer am meisten hinzugewonnen hatte, bekam noch etwas dazu. Das ist ein Prinzip. Gott gab mir einmal eine übernatürliche Gabe des Glaubens, die sich in recht ungewöhnlicher Weise äußerte. Wenn ich für Menschen betete, die ungleich lange Beine hatten, wuchs das Kürzere nach. Das geschah bei buchstäblich Hunderten von Leuten, und ich sagte jedem, Gott hat dich berührt, seine übernatürliche Kraft wirkt in deinem Körper, nutze sie. Und ich sah die übernatürliche Heilung vieler Menschen. Doch befreundete geistliche Leiter sagten zu mir, weißt du, Derek, du hast einen guten Ruf als ehrwürdiger Bibellehrer. Wenn du nun herumgehst, die Füße der Leute in die Hand nimmst und ihre Beine länger machst, könnte das diesem Ruf schaden. Ich dachte, vielleicht haben sie recht. Ich ging zum Herrn und hatte den Eindruck, dass er Folgendes sagte. Ich habe dir eine Gabe gegeben. Und mit einem Mal erkannte ich, dass es wirklich eine Gabe war, die Gabe des Glaubens. Du hast nun zwei Möglichkeiten. Du kannst sie gebrauchen und mehr bekommen, oder du gebrauchst sie nicht und verlierst sie. Ich beschloss, sie zu gebrauchen und mehr zu bekommen. Und zur Ehre Gottes kann ich sagen, dass ich mehr bekam. Denk dran, du hast bei jeder Gabe zwei Möglichkeiten. Du kannst sie gebrauchen und mehr bekommen oder nicht gebrauchen und sie verlieren. Das Gleichnis verdeutlicht außerdem, dass dein Dienst auf Erden den Ausschlag darüber gibt, welche Position du in der Ewigkeit hast. Der Knecht, der 10 Pfunde hinzugewann, wurde über 10 Städte gesetzt, der 5 Pfunde gewann, über 5 Städte. Der Lohn war proportional zu ihrer Treue. Und Jesus sagte nicht, recht so, du guter und erfolgreicher Knecht, sondern recht so, du guter und treuer Knecht. Einige von uns legen viel zu viel Wert auf Erfolg und viel zu wenig Wert auf Treue. Wir haben heute das Vorrecht mitzuerleben, wie Gott in den Missionsgebieten im Ausland gewaltig wirkt. Nun könnten wir uns auch darauf etwas einbilden und sagen, ist das nicht großartig? Tausende von Menschen nehmen an meinen Seminaren teil. Gott hat jedoch eins zu mir gesagt, vergiss nicht, dass die Generation vor dir sehr wenig Frucht sah. Dennoch arbeitete sie schwer und du kannst heute die Früchte ernten. Schreib nicht alles dir zu. Ich respektiere die Pioniere. Ich respektiere alle, die sich abmühten und ihr Leben hingaben. Als die ersten Missionare nach Ostafrika gingen, starben 4 von 5 schon in den ersten Monaten. Sie sahen keine Frucht, aber sie säten Samen, die später aufgingen und Frucht brachten. Ich sage es euch ganz ehrlich, Stolz ist die größte Gefahr für jeden Einzelnen von uns. Ich sollte das eigentlich nicht erzählen, doch kennt ihr die Geschichte von dem Mann, der von seiner Gemeinde einen Orden für Demut bekam? Doch weil er enttrug, nahm man ihm den Orden gleich wieder weg. Nach all dem, was ich gesagt habe, solltest du deinen Orden für Demut nicht mehr mit nach Hause nehmen. Noch ein Gedanke zu diesem Gleichnis. Jesus sagte zu dem Mann, der nichts hinzugewann, vielleicht hattest du nicht die Fähigkeit, selbst Profit zu machen, aber du hättest das Geld wenigstens auf die Bank bringen können und ich hätte es dann mit Zinsen zurückbekommen. Das ist der Beweis dafür, dass es nicht immer falsch ist, Zinsen zu nehmen. Manchmal ist es falsch, aber nicht immer. Was heißt das für uns? Was könnten wir in so einem Fall tun? Vielleicht sagst du, ich habe keinen großen geistlichen Dienst. Ich bin kein Prediger, ich bin kein Verwalter, ich bin nicht sehr talentiert. Was kann ich schon tun? Bring dein Geld auf die Bank. Was heißt das? Ich verstehe das so, such dir einen geistlichen Dienst, der wirklich Frucht bringt. Schau ihn dir genau an. Prüfe und dann investiere darin. Das heißt, Geld auf die Bank bringen. Und wenn der Herr kommt, bekommst du die Zinsen. Amen. Nun zum nächsten Gleichnis. Es ist sehr ähnlich, aber doch ein wenig anders. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten aus Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Denn das Reich der Himmel ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Beachtet, beim Gleichnis mit den Pfunden bekam jeder Knecht 1 Pfund, doch bei den Talenten bekommt einer 5, einer 2 und einer 1. Er verteilte sie je nach Fähigkeit der Knechte. Ihr müsst eins verstehen, Gott weiß, was ihr mit Talenten anfangen könnt und nach diesem Kriterium gibt er sie euch. Wenn du 5 Talente einsetzen kannst, gibt er dir 5. Wenn du nur 2 einsetzen kannst, gibt er dir nur 2. Und wenn du nur 1 einsetzen kannst, gibt er dir nur 1. Er bemisst, was er dir gibt, anhand deiner Fähigkeit. Dann heißt es, sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch, der die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber bekommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Brüder und Schwestern, der Herr wird kommen und mit dir und mir eine Abrechnung machen. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und getreuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh ein in die Freude deines Herrn. Wieder dasselbe Prinzip, was du auf Erden tust, entscheidet darüber, was du in Ewigkeit tun wirst. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben,
übergeben. Siehe, andere zwei Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Hier sehen wir einen Unterschied, ein anderes Prinzip. Der eine gewann 5 Talente hinzu, der andere nur 2. Und doch bekamen beide exakt dasselbe Lob. Mit anderen Worten, Gott schaut auf den Prozentsatz. Wenn du 5 bekommen hast, erwartet er 100%, das sind 5. Wenn du 2 bekommen hast, erwartet er auch 100%, das sind 2. Er weiß, wozu du in der Lage bist und verlangt nicht mehr von dir, als du erbringen kannst. Lesen wir weiter. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht. Wer faul ist, ist böse. Die meisten Gemeinden würden Trunkenheit nicht tolerieren. Man würde jemanden, der säuft, nicht in die Gemeinde aufnehmen. Doch viele unserer Gemeinden tolerieren Faulheit. Ich glaube, in den Augen Gottes ist Faulheit die gravierendere Sünde als Trunkenheit. So verstehe ich zumindest die Einschätzung Jesu. Versteht mich richtig, ich bin kein Freund von Trunkenheit. Das ist eine Sünde. Doch meiner Meinung nach ist Faulheit in den Augen Gottes die schlimmere Sünde. Jesus fährt fort: Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe, so solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Wieder dasselbe Prinzip: Wenn du nicht in der Lage bist, selbst Profit zu machen, dann investiere in einen Dienst, der Frucht bringt. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Seht ihr, wer etwas hat, bekommt etwas dazu. Denn jedem, der da hat, wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Diese Redewendung, da wird Weinen und Zähneknirschen sein, taucht mehrmals im Neuen Testament auf. Ich habe mich näher damit beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen, dass sie nur bei Menschen verwendet wird, die ganz nah dran waren. Sie hatten reichlich Gelegenheit einzusteigen. Es geht nicht um Menschen, die Außenstehende waren und nie etwas von Gott wussten, sondern um jene Menschen, die ihr ganzes Leben lang mittendrin waren und alles wussten, aber dennoch nie ganz einstiegen. Da wird Weinen und Zähneknirschen sein. Ihr verbittertes Resümee wird lauten: Ich hätte dabei sein können. Ich hatte die Chance dazu. Die Tür stand immer offen. Aber ich bin nie hineingegangen. Jetzt werde ich für immer und ewig in die äußerste Finsternis hinausgeworfen. Wie schrecklich! Noch ein weiterer Kommentar. Es wurde jener hinausgeworfen, dem am wenigsten anvertraut worden war, der Knecht mit einem Talent. Das gilt auch für den Leib Christi. Generell kann man sagen, dass Menschen mit vielen Fähigkeiten diese Fähigkeiten auch einsetzen. Wer mehrere Fähigkeiten hat, wird etwas damit anfangen. Doch die Leute mit einem Talent lehnen sich zurück und sagen: Ach, ich habe nicht viel, ich kann nicht viel tun, deshalb tue ich besser gleich gar nichts. Sie werden abgelehnt und hinausgeworfen werden. Ich möchte einige von euch ansprechen. Du bist jemand mit einem Talent, ohne konkret darauf einzugehen. Du unterschätzt deine Verantwortung und sagst: Ich habe nicht viel, ich kann nicht viel tun, Gott verlangt nicht viel von mir. Doch das tut er sehr wohl. Er verlangt Treue, gleichgültig, ob du wenig oder viel hast. Ich predigte einmal in unserer Gemeinde in Fort Lauderdale über Menschen mit einem Talent. Ich bat alle, die sich für Menschen mit einem Talent hielten und dieses eine Talent nicht nutzen, nach der Predigt nach vorne zu kommen. Die Reaktion war schockierend. Es kam etwa die halbe Gemeinde nach vorne. Ich erkannte, dass dies ein massives Problem vieler Christen ist. Ich habe nur ein Talent. Was soll ich damit anfangen? Ich tue besser gar nichts. Jesus wird diese Einstellung nicht akzeptieren. Er sagt, du hättest das Talent auf die Bank bringen können. Du hättest das eine Talent in einen Dienst investieren können, der Frucht bringt. Und dann hätte man einen Großteil der Frucht dir zugeschrieben. Ruth und ich stehen vor dem großen Problem, dass wir jemanden brauchen, der uns dient. Wir sind nicht ehrgeizig, wir wollen nicht über Menschen verfügen, doch wenn wir unserer Aufgabe, die Gott uns zuteilt, gerecht werden wollen, brauchen wir unbedingt Menschen, die uns dienen, nur dienen, nichts sonst. Und wisst ihr, was in unseren heutigen Gemeinden am allerschwersten zu finden ist? Leute, die bereit sind zu dienen. Wir hatten schon großartige Leute bei uns. Ja, wir trafen uns sogar einmal mit 3 Leuten, die uns zu verschiedenen Zeiten gedient hatten. Jeder Einzelne war treu gewesen. Doch wenn es Menschen waren, die immer nur ihren eigenen geistlichen Dienst haben wollten, bereitete uns das Probleme, weil sie nicht damit zufrieden waren, in einen anderen Dienst zu investieren. So jemand verliert letztendlich alles. Er bekommt weder seinen eigenen Dienst noch die Zinsen seiner Investition in einen anderen Dienst. Passt auf, ihr lieben Geschwister, mit einem Talent. Hier lauert eine Gefahr. Womöglich hört ihr am Ende die Worte, werft den nutzlosen Knecht hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird Weinen und Zähneknirschen sein. Nun möchte ich einige Prinzipien festhalten, die wir diesen Gleichnissen entnehmen können. Erstens, unser Dienst in diesem Leben gibt Ausschlag darüber, welche Position wir in der Ewigkeit haben werden. Zweitens, wer sein Talent nicht einsetzt, verliert es. Drittens, wer nicht Gutes tut, obwohl er es könnte, sündigt. Jakobus 4,17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wir sprechen oft über Sünden, die wir tun, doch die Unterlassungssünden sind genauso real. Analysieren wir nun kurz Matthäus 5. Es gibt 3 Gruppen von Menschen, die von Gott restlos verworfen wurden, die törichten Jungfrauen, die kein Öl mitnahmen. Der Knecht, der nichts mit seinem einen Talent anfing. Und die Böcke, die Nationen, die den Brüdern Jesu nicht halfen. Sie wurden von Gott restlos und unwiderruflich abgelehnt. Ich fragte mich, was sie alle gemeinsam hätten und was der Grund sei, weshalb sie verworfen wurden. Was haben sie getan? Ich bekam eine einfache Antwort. Sie haben nichts getan. Das reicht aus, um verworfen zu werden. Das Nichtstun. Auch ein sehr ernster Gedanke. Befassen wir uns nun noch schnell mit den anderen Phasen des Gerichts. Mir ging es bislang hauptsächlich um das Gericht über den Gläubigen, weil uns das am meisten betrifft. Wir als Christen sollten unbedingt darüber Bescheid wissen. Das nächste Gericht ist das Gericht über Israel, jenes speziellen Volkes, das Gott sich ausgesondert hat. Obwohl die Israeliten seit Jahrhunderten ungehorsam und treulos sind, hat Gott sie nicht endgültig verworfen. Welche Schriftstelle sagen wir gemeinsam? Der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verwerfen, denn es hat dem Herrn gefallen, Israel zu seinem Volk zu machen. Was Gott für Israel tut, basiert nicht auf dem, was Israel verdient hätte, sondern er tut es um seines Namens willen, damit sein Name verherrlicht werde. Gott verfährt mit Israel in ganz spezieller Weise. Ich möchte euch folgendes Prinzip über Segen und Gericht weitergeben. Gott segnet die Juden direkt, doch die Nichtjuden segnet er durch die Juden. Wir, die wir keine Juden sind, dürfen das nie vergessen. Jeden geistlichen Segen, den wir je empfangen haben, verdanken wir dem jüdischen Volk. Jesus sagt in Johannes 4,22, das Heil ist aus den Juden. Eine ganz einfache Aussage. Jeden Segen, den du im Rahmen deiner Errettung je empfangen hast, verdankst du einem einzigen Volk, dem jüdischen Volk. Gott erwartet von dir, dass du dies anerkennst und dementsprechend handelst. Doch in Bezug auf das Gericht gilt, Gott richtet die Nichtjuden direkt, Doch die Juden richtet er durch die Nichtjuden. Ich wiederhole, Gott segnet die Juden direkt, doch die Nichtjuden segnet er durch die Juden. Gott richtet die Nichtjuden direkt, doch die Juden richtet er durch die Nichtjuden. In der jüdischen Geschichte vergangener Jahrhunderte konnte man immer wieder feststellen, dass Gott sich nichtjüdischer Nationen bediente, um die Juden für ihren Ungehorsam und ihre Treulosigkeit zu richten. Das nächste Gericht ist also das Gericht über Israel während der großen Trübsal. Wir lesen dazu nur eine Schriftstelle, Jeremia 30, Verse 3 bis 7. Denn siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wende ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda, spricht der Herr, und ich bringe sie in das Land zurück, das ich ihren Vätern gegeben habe, und sie werden es besitzen. Ungeachtet dessen, was sich Regierungen oder Politiker ausdenken, heißt es hier, sie werden es besitzen. Und jeder, der die Bibel kennt, weiß, welches Land das ist. Es gibt nur ein Land. Ein befreundeter Prediger sagte einmal, wenn die Rückkehr der Juden in ihr Land von Gott wäre, würde es auch Frieden geben. Er kannte seine Bibel nicht, denn Gott sagt im Zusammenhang mit der Rückkehr der Juden Folgendes. Und das sind die Worte, die der Herr über Israel und über Juda geredet hat. Denn so spricht der Herr, eine Stimme des Schreckens haben wir gehört, da ist Furcht und kein Friede. Fragt doch nach und seht, ob ein Mann gebären kann. Warum sehe ich die Hände eines jeden Mannes auf seinen Lenden, einer Gebärenden gleich, und alle Gesichter in Blässe verwandelt? Die größte Bedrängnis, die Israel je erleben wird, liegt unmittelbar vor uns. Sie kommt, nachdem sie in ihr Land zurückgekehrt sind. Wehe, denn groß ist jener Tag. Keiner ist wie er, und es ist eine Zeit der Bedrängnis für Jakob. Doch wird er aus ihr gerettet werden. Beachtet, nicht vor ihr gerettet werden, sondern aus ihr gerettet. So wird Gott das jüdische Volk richten am Ende der Trübsal, wird das Gericht über ihnen vollendet sein. Dann wird Gott die anderen Nationen richten. Joel 4, Verse 1 bis 2. Die Zeit wird knapp, ich muss schnell weitermachen. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Verbannten Judas und Jerusalems zurückbringe, das bezieht sich auf dieselbe Zeitphase, nämlich auf die Rückkehr des jüdischen Volkes in sein eigenes Land. Gott sagt weiter, dann werde ich alle nichtjüdischen Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben, und mein Land haben sie geteilt. Gott sagt also, sobald sein Gericht über den Juden vollendet sei, werde er sich mit den Nichtjuden befassen. Dabei legt er ein einziges Beurteilungskriterium zugrunde, nämlich wie sie Israel behandelt haben. Eine bemerkenswerte Tatsache. Gott wirft den Nationen zwei Dinge vor. Erstens, sie haben das jüdische Volk unterdrückt. Zweitens, sie haben das Land geteilt oder aufgeteilt. Gott sagt, das ist mein Land. Ich habe es Israel gegeben. Und keine menschliche Autorität oder Regierung hat das Recht, dieses Land aufzuteilen. Was geschieht derzeit? Genau das, was Gott nicht sehen wollte. Das Land wurde aufgeteilt, wird immer noch aufgeteilt und wird vermutlich auch in Zukunft noch weiter aufgeteilt werden. Doch wenn Gott zu Gericht sitzt, wird er die Nationen richten, die dieses Land aufgeteilt haben. Leider könnte er dabei Großbritannien ganz oben auf seine Liste setzen. Schließlich bekam Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg das Mandat, dem jüdischen Volk eine Heimat zu schaffen. Doch im Jahr 1922 teilte Großbritannien durch einen Federstrich Winston Churchills 76% dieses Landes einer arabischen Nation zu, die heute Jordanien heißt. Kein Jude durfte dort leben. Die verbleibenden 24% wurden von der UNO aufgeteilt. Sie alle werden vor Jesus Rechenschaft ablegen müssen, wenn er kommt. Seht euch nur das Gericht über den Nationen in Matthäus 25 an. Die Schafe sind Nationen, die in das Reich eingelassen werden. Die Böcke sind Nationen, die aus dem Reich ausgeschlossen werden und auf die ewige Strafe warten. Die Scheidung basiert im Grunde darauf, wie sie die Brüder Jesu behandelt haben. Ich sage das, weil das so wichtig ist. Israel ist ein zentraler Faktor des heutigen Weltgeschehens. Und viele Nationen stehen auf der falschen Seite. Israel kann sich nicht selbst verteidigen, doch früher oder später, wenn die Zeit gekommen ist, wird Gott eingreifen. Soweit zum dritten Gericht. Das vierte werden wir nur kurz erwähnen. Es ist das Gericht vor dem großen weißen Thron, wie es in Offenbarung 20 beschrieben wird. Wenn Himmel und Erde vor dem Angesicht dessen entflohen sind, der auf dem großen weißen Thron sitzt, werden alle übrigen Toten auferweckt. Dann werden sie vor Gott stehen und nach dem gerichtet werden, was in den Büchern geschrieben ist. Es gibt jedoch noch ein anderes Buch, das Buch des Lebens. Dafür danke ich Gott, und jene, deren Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben sind, werden die Ewigkeit bei Gott verbringen. Der Überrest wird für immer und ewig aus der Gegenwart Gottes verbannt werden. Es gibt also vier verschiedene Formen des Gerichts. Erstens der Richterstuhl Christi, das Gericht über die Gläubigen. Zweitens das Gericht über Israel während der großen Trübsal. Drittens das Gericht über allen anderen Nationen vor dem Thron Christi am Anfang des tausendjährigen Reiches. Viertens das letzte Gericht über den übrigen Toten vor dem großen weißen Thron. Das sind die Prinzipien des Gerichts Gottes, soweit ich sie verstehe. Und jeder von uns muss sich nun fragen, bin ich bereit, vor das Gericht Gottes zu treten? Lebe ich so, dass ich mich nicht schämen muss, wenn ich einmal vor ihm stehe? Brüder und Schwestern, lasst uns nun gemeinsam über diesen entscheidenden Punkt des göttlichen Gerichtes beten. Allmächtiger Gott, dein Wort ist so eindeutig. Wir haben deinem Volk heute Abend im Wort gedient. Jetzt möchte ich für jeden beten, der heute hier ist, dass meine Worte, die direkt der Bibel entnommen sind, tief in ihre Herzen eindringen mögen und dass sich viele veranlasst sehen, ihr Leben in aller Ernsthaftigkeit zu hinterfragen. Ich bete vor allem für die Menschen mit einem Talent, dass sie dieses Talent nicht in der Erde vergraben. Herr, hilf ihnen, dieses Talent auf die Bank zu bringen, damit sie sich nicht vor dir schämen müssen, wenn du kommst. Herr Jesus, du hast oft zu uns gesagt, dass du schnell kommst, dass du bald kommst. Du hast uns oft ermahnt, auch in diesen Veranstaltungen, dass wir auf dein Kommen vorbereitet sein müssen. Ich bete für jeden hier, mich eingeschlossen. Schenk es uns doch durch deine Gnade, dass wir bereit sind für dein Kommen, dass wir bereit sind, vor den Richterstuhl Jesu zu treten und für die Dinge Rechenschaft abzulegen, die wir auf Erden getan haben. Herr, wir erbitten diese Gnade in deinem Namen, dem Namen Jesu. Amen. Gott segne euch.